Die dritte Säule.
Der Bürgermedien-Podcast.
Wie medienkompetent sind wir? Was heißt das überhaupt für uns Bürgermedien in bewegter Zeit? Hallo und herzlich willkommen euch allen zur neuen Podcast-Folge des Bundesverbands Bürgermedien. Und diesen Podcast nehmen wir heute bei H1 hier in Hannover auf. Das ist der Bürgerfernsehsender für die Stadt und die Region Hannover. Schön, dass wir hier sein können. Und wenn ich von hier und wir spreche, dann freue ich mich unbedingt, dass Jochen Fasko bei uns ist. Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, zudem eben für das schier unerschöpfliche Thema Medienkompetenz als Beauftragter aller Landesmedienanstalten unterwegs, so heute in Niedersachsen. Herzlich willkommen, Jochen Fasko.
Hallo Herr Baerbock, ich bin gerne hier, danke.
Mit welchem Medium sind Sie denn heute aufgestanden?
Also nicht mit einer Tageszeitung, wir haben keine analoge Tageszeitung mehr, aber schon mit natürlich der Zeitung digital auf meinem iPad. Ich habe, keine Ahnung, 4 oder 5 Zeitungen, die ich morgens durchblättere und wo ich dann zum Leidwesen meiner Kolleginnen und Kollegen in der Landesmedienanstalt nicht selten einen kleinen Screenshot mache, eine Anmerkung mache oder sie auch sogar, wenn sie etwas größer sind, kurz schnell über KI zusammenfassen lasse, weil ich ja auch weiß, die Kollegen sollen nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sondern sollen vielleicht diesen Artikel und dieses Thema ganz kurz durchscannen und wenn sie wollen, auch vertiefen können. Also das mache ich wirklich, wenn ich ehrlich bin, nahezu jeden Morgen, also mit meinem iPad.
Wie ist das beim Frühstück?
Meine Frau guckt mich dann schräg an, ich lege es dann natürlich weg und wenn sie muss ein bisschen früher weg, weil sie muss mit dem Auto wegfahren, ich nehme meistens das Fahrrad, dann habe ich nochmal eine halbe Stunde und dann werden die Zeitungen, die ich nicht geschafft habe, dann auch abgearbeitet.
Ja. Sie sind jetzt in Niedersachsen unterwegs, warum?
Na gut, heute ist die Media Night, das ist eine große Veranstaltung der Niedersächsischen Medienanstalt, die Thüringer Landesmedienanstalt, ich bin dort Direktor und die Hessische, die Niedersächsische, wir machen Projekte zusammen, aber auch die Niedersächsische und wir als Thüringer, wir arbeiten eng zusammen und ich bin gut befreundet mit Christian Krebs und freue mich heute Abend auf einen spannenden Abend mit interessanten Gästen und natürlich auch interessanten Erfahrungen. Geht heute auch, habe ich gehört, wieder so ein bisschen um KI.
Steigen wir tiefer ein. Was heißt für Sie kurz definiert Medienkompetenz? Das ist ein Riesenbegriff.
Oh, Wahnsinn, ja. Übrigens immer in aller Munde, wenn es irgendwie um Medien geht, um Technik geht, um Verbote geht. Und nicht mehr zum Glück nur noch Sonntagsreden-Thema. Aber die Frage, also es ist bei weitem nicht nur das Bedienen von Technik. Also überhaupt nicht. Es ist eigentlich mittlerweile, finde ich, eine Kulturtechnik geworden. So wie wir lesen, schreiben, rechnen müssen, müssen wir auch in einer so medialen Welt, wie sie mittlerweile geworden ist, auch mit KI und so, müssen wir wirklich Medienkompetenz, digitale Kompetenz unter Kombination sind Informationen, Nachrichtenfähigkeit, AI-Literacy, also AI-Kompetenz, das müssen wir einfach lernen. Und deswegen glaube ich, es geht darum, wie können wir bewusst und kritisch Dinge hinterfragen, wie können wir es irgendwie schaffen, zu analysieren, zu bewerten, aber natürlich auch Social Media zum Beispiel, selbst kreativ nutzen. Also Sie merken, Medienkompetenz ist viel, viel mehr als nur irgendwie eine Bedienkompetenz. Und es ist am Ende wichtig, dass wir als Bürgerinnen und Bürger mündig in so eine digitale Gesellschaft auch gehen und in ihr wirken und leben können.
Ja. Wann ist ein Mensch überhaupt medienkompetent? Welches Grundlevel muss man haben?
Das ist schwer, weil es gibt jetzt nicht so wirkliche Standards, wo man sagt, naja, der Fünfjährige, ich fange mal bewusst früh an, der Fünfjährige müsste das und das kennen. Wir machen das ein bisschen bei uns in der Medienanstalt, gerade wenn wir Projekte machen, aber es gibt nicht so ein bundesweites Level, dass man sagt, mit 5 das, mit 6 das, mit 9 das, mit 12 das. Aber also eine kritische Grundhaltung, man muss schon lernen, Quellen zu hinterfragen. Was ist eine Meinung? Was ist eine Tatsache? Wenn man das Menschen fragt, dann fangen die schon an, sich zu verhaspeln. Natürlich ist eine Tatsache immer das, was man auch beweisen kann. Und eine Meinung ist halt das, wo jemand mehr oder weniger deutlich macht, dass er selbst irgendwie eine Position hat. Und sehr oft gelingt es den Menschen mittlerweile, diese Meinungen in den Vordergrund zu stellen und fast schon wie Tatsachen wirken zu lassen. Und das ist aber ein Problem der Gesellschaft. Aber das ist ganz wichtig. Und vielleicht den alten Lateiner mal rausholen. Qui bono? Wem nützt es? Wenn ich irgendwas zum Beispiel geschenkt bekomme im Netz oder wo auch immer oder in der natürlichen Welt, wem nützt das jetzt was? Und das gilt genauso für diese digitale Welt. Wem nützt das jetzt, dass ich vielleicht emotionalisiert werde? Wem nützt es, dass ich vielleicht ganz schnell irgendwie klicken soll? Dass ich vielleicht jetzt genau dieses Hotel, weil es nur noch ein Zimmer gibt, buchen soll? Das sind so Grundlevels, die man können muss, damit man am Schluss digital souverän ist. Und auch, ich kann immer nur jedem empfehlen, auch das eigene Bauchgefühl ganz wichtig zu nehmen und damit auch ein gut Stück sich immer wieder zu hinterfragen.
Analog und oder digital, bleibt beides noch wichtig oder ist halt digital doch mehr und mehr das alleinige Nonplusultra?
Herr Baerbock, das ist so eine Frage, es kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie die älteren Leute fragen, dann sagen sie, dass die analoge Welt Ihnen unheimlich wichtig ist, was auch völlig stimmt. Fragen Sie junge Menschen und sagen, wir fahren jetzt eine Woche weg ohne dein Handy, dann sagen die, das geht überhaupt nicht. Deren Welt, deren Kommunikation, deren Unterhaltung ist nahezu digital bestimmt, Social Media und Co. Und ich finde, beides ist wichtig und richtig. Das Echte, ich glaube zumindest, wird immer mehr an Wert gewinnen, je digitaler unsere Welt wird. Dass wir jetzt hier zusammensitzen, ich kann sie mir anschauen, sie sehen mich, ich kann aus ihrer Körperhaltung lesen, aus der Mimik, der Gestik. Ich habe eine Zeitung in der Hand, wo ich weiß, dass sie in einer halben Stunde genau noch die gleichen Buchstaben an der gleichen Stelle hat und da nichts verändert wird. Das sind Dinge, die wichtig sind. Das gedruckte Buch ist für viele Menschen enorm wichtig, diese Haptik. Ich bin ja nicht so der Haptiker in dem Bereich, aber es sei es dahingestellt. Und ich bin auch sicher, dass wir weiterhin lokale Informationen, weil wir lokales, analoges Geschehen auch erleben, unheimlich wichtig nehmen wollen. Und vielleicht hat das Analoge eine höhere Verlässlichkeit. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir am Ende, und das ist mit Sicherheit so doch, dass wir beides brauchen, aber vielleicht auch bestimmte Lebensalter und bestimmte Erfahrungen des einen oder anderen etwas stärker gewichten.
Ja, mit den Erkenntnissen sind wir noch nicht ganz durch, da sind wir mittendrin. Aber digitalen Umgang mit Medien, wie vieles andere natürlich auch, von früh auf lernen. Sprechen denn, das Schuljahr hat jetzt begonnen, sprechen denn verschärfte Smartphone-Verbote an Schulen? Und auch Diskussionen über weniger Social-Media-Nutzung nicht dagegen? Oder haben wir die Risiken für das Digitale unterschätzt?
Das ist ein großes und schweres Thema, sehr komplex. Und da ist man auch sehr schnell emotionalisiert. Man möchte als älterer Mensch vielleicht den jüngeren Menschen helfen. Die jüngeren Menschen schauen ganz entgeistert, wenn sie gesagt und bekommen, vielleicht zumindest, wenn sie gesagt bekommen, hey, ihr dürft erst dann, wenn ihr Bier trinkt und Moped fahren dürft, auch Social-Media benutzen. Weil das wissen wir beide auch. Weil zum Beispiel YouTube ist ja auch Social Media. YouTube ist das Nachhilfeinstrument. Das mögen vielleicht manche Schulen, Eltern gerne hören, aber wie viele Schüler schaffen ihre Hausarbeiten nicht, weil sie irgendwas sich irgendwo abschreiben wollen, sondern lassen sich es nochmal erklären in Mathe oder in Physik und so weiter. Und jetzt sollte man plötzlich dieses Social Media erst ab 16 benutzen dürfen. Also Sie merken, ich bin bei Verboten bin ich ein bisschen vorsichtig alleine, wenn es junge Menschen betrifft, die haben doch Lust, das dann genau zu umgehen. Die Chinesen machen sogar auch Verbote, auch für ältere Menschen und Jüngere und Alte, wenn es um Social Media geht. Und da wird VPN benutzt, also diese virtuellen privaten Netzwerke. Da werden Tunnel, in Anführungszeichen, digital gebohrt. Ist kinderleicht mittlerweile. Also Sie merken, Verbote schwierig, aber Sensibilisierung, Medienkompetenz vermitteln, Eltern, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Großeltern fit zu machen, zu verstehen überhaupt, was da läuft. Auch vielleicht ein gut Stück, ja jetzt nicht falsch verstehen, Wertschätzung, aber auch sogar sich selbst mit diesen ganzen, zum Beispiel Games, mal auseinanderzusetzen. Das wünsche ich mir mindestens genauso wie diese Debatte. Und natürlich, und jetzt, wenn ich ehrlich bin, in Grundschule sollte man, wenn es irgendwie geht, das nach Möglichkeit natürlich draußen halten, die Handys. Da sollte man zwar Wege finden, wir haben auch zum Beispiel Projekte wie Internet ABC, wo wir in Schule jungen Kindern, aber auch den Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern diese Sachen erklären lassen und beibringen. Aber da sollte man zurückhaltend sein und sehr genau und sehr aufpassen, was man da weitergibt. Aber in weiterführenden Schulen ist es schwierig, auch wegen des, ich finde schon, des Elternrechts, dass man Artikel 6 Grundgesetz hat. Und ich bin der Meinung, dass Medienbildung viel wichtiger wäre im Alltag, damit junge Menschen auch merken, was sie wie sie am Schluss umgarnt werden und wie sie am Ende wahrscheinlich auch manipuliert werden. Wenn wir beide TikTok gucken, zum Beispiel gibt es dann viele Bürgersender, auch Ihrer, der jetzt auch in TikTok aktiv ist, dann wissen wir beide, die kennen uns so gut von TikTok, schon nach wenigen Klicks, weil dann immer wieder geguckt wird, was gefällt ihm oder ihr und ach, da bleibt sie länger und ach ja, dann kriegt man diese Dinge zugeworfen. Wir haben ein Gefühl dafür, dass wir sagen, nach einer halben Stunde legen wir das weg. Aber so ein junger Mensch, der wird richtig reingesaugt. Also ja, Bildung ist wichtig, Schutz ist wichtig, die Plattform ganz massiv in die Haftung nehmen, noch viel stärker als heute, aber mit Verboten vorsichtig sein, wenn man sie nicht am Schluss auch ausführen kann und vielleicht auch dann eher die Umgehung spannender wird.
Ja, bei den Verboten geht es auch ja um das Kernthema privater Umgang mit den Smartphones zum Beispiel. Ansonsten gebraucht ja die Schule schon bei der Vermittlung von Medienkompetenz bewusst, ne, wenn es zum Unterricht gehört, ja, das bewusste Vorholen von Smartphones, um was zu recherchieren zum Beispiel. Ne? Klar, muss man mal so ein bisschen unterscheiden, denke ich. Bleiben wir bei den Schulen. Medienkompetenz vermitteln ist ja mehr als mit dem Smartphone eigentlich umgehen. Wie gut oder wie weniger gut vermitteln unsere Schulen Medienkompetenz? Muss was verändert werden, auch strukturell? Sie haben den Gesamtblick sicher drauf.
Also strukturell ist da bestimmt noch Verbesserungsbedarf und da gibt es noch Luft nach oben, da bin ich ganz sicher. Wir haben ganz, ganz viele Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrer, die da sich fit machen, die sich einen Kopf machen, die Schülerinnen und Schüler fit machen oder ihre Kinder fit machen wollen. Aber wir haben eben auch ganz, ganz viele, die sagen, ich habe mit meinem Fach, ich habe mit meinen Themen genug, ich muss hier nicht die Arbeit der Eltern machen und die sich mit diesen Dingen nur bedingt beschäftigen wollen. Oft vielleicht gar nicht die Chancen sehen, die gerade auch mit diesen neuen Möglichkeiten gegeben sind. Ich kann ein bisschen intensiver von Thüringen berichten, weil ich dort einerseits Gesetze mitentwickeln durfte, vorbereiten durfte, in der Staatskanzlei, wo ich früher gearbeitet habe, aber dann auch im Bildungsministerium genau dieses Thema schon Anfang der 2000er Jahre angegangen habe. Und dort haben wir zum Beispiel schon ja, Anfang des Jahrtausends, von einem Vierteljahrhundert jetzt schon fast, ja, schon richtig, haben wir Medienkunde eingeführt, einen fächerübergreifenden Kurs, haben gesagt, Kinder müssen, wenn sie aus der Schule kommen, in eine Art Ergänzung zum Zeugnis, eine Art, wir haben es Medienpass genannt, gesagt, da muss dann reingestempelt und reingeschrieben werden, was die gemacht haben in den Klassen und die Lehrerinnen und Lehrer fortgebildet werden, die natürlich auch teilweise durch die Medienanstalt sollen das viel stärker in den Fächern nutzen. Warum soll man nicht zum Beispiel, keine Ahnung, in Geschichte, was Sie hier machen, in Geschichte einen Podcast machen, vielleicht sogar einen virtuellen Podcast mit keine Ahnung, ich komme jetzt aus Thüringen, da ist gerade 500 Jahre Bauernkrieg, mit Thomas Münzer. Und man unterhält sich mit ihm, das kann man ja alles virtuell mittlerweile machen, oder es ist mit nachgespielt, man wieder unterhält sich mit ihm über seine Gründe, warum er diese Aufstände organisiert hat. Oder man macht in Mathe, macht man, keine Ahnung, KIs, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Man erklärt, wie in Mathematik diese LLMs, diese Sprachmodelle funktionieren, wie ChatGPT. Also in Deutsch kann man auch tolle Sachen machen und ein Video machen, zum Beispiel mit dem Bürgersender. Also ich will nur sagen, ich bin der Meinung, da ist sehr viel Luft noch nach oben und wir machen da sehr viel, zumindest wir im Freistaat Thüringen, aber auch in vielen anderen Ländern, in Hessen, Hannover, in Bayern, in Berlin auch bestimmt viel. Aber ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, Luft nach oben ist auch bei der technischen Ausstattung, ist auch dabei der Frage, wer wartet diese ganzen Geräte? Da sind viele Lehrerinnen und Lehrer völlig überfordert. Und das neue Thema KI ist eigentlich Wahnsinn, weil natürlich wir alle kennen, nutzen, viele zumindest, die meisten, diese KI-Geschichten, die jungen Leute sowieso. Und dann wissen die Lehrerinnen und Lehrer natürlich, wenn sie Hausaufgaben geben, werden die, wenn sie ein Pech haben, mit dieser neuen Technologie gemacht. Das kann man auch ziemlich gut, macht da Fehler rein, kann man dann prompten oder schreibe es so, wie die letzten 20 Arbeiten, die ich da von mir kopiert habe und reingegeben habe. Also man merkt es wahrscheinlich, vielleicht schon, aber nur schwierig. Und jetzt müssen Lehrerinnen und Lehrer auch mit dieser KI-Welt umgehen. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, aber auch viele noch Fragen, die offen sind. Also Sie merken, dass das Thema Medienkompetenz und Schule ist wirklich ein großes, sehr komplex, aber wir haben da noch viel zu tun.
Herr Fasko, kommen wir zu uns Bürgermedien, die ja auch vor Ort vielfältig Medienkompetenz vermitteln, medienpädagogische Projekte voranbringen. Wie schätzen Sie da unsere Qualität und Rolle ein?
Also Sie fragen schon jemanden, der ein Fan ist von Bürgermedien. Aber nicht einfach nur deswegen, weil das auch lizenzierte Sender sind von Landesmedienanstalten, auch von dem Rundfunkbeitrag über die Medienanstalten finanziert werden, sondern weil ich wirklich fester Überzeugung bin, die Bürgermedien sind ein Herzstück, ein Herzstück auch der praktischen Medienarbeit vor Ort. Und ihre Rolle ist, und ich glaube, sie bleibt auch, unverzichtbar. Selbst in Internetzeiten, selbst in, oder vielleicht gerade in KI-Zeiten. Das sind keine theoretischen Lernorte, das sind keine Orte, wo man einfach hingeht und irgendwie was abgibt, sondern das sind ganz praktische, lebendige Werkstätten. Und am Ende geht es darum, dass Bürgerinnen und Bürger selbst auch in die Lage versetzt werden, in dieser digitalen, in dieser komplizierten und auch nicht ganz einfachen, technisch nicht ganz einfachen Welt ein gutes Stück Hilfe zu bekommen und dann auch ihre Themen ausdrücken können. Ich meine, die könnten natürlich, jeder könnte sich mit uns, wir könnten uns auch irgendwo jetzt vor den Bahnhof setzen, bevor ich zur Niedersächsischen Medienanstalt gehe, mit dem Handy in der Hand und könnten uns abfilmen. Machen übrigens auch nicht wenige. Aber wenn man etwas mit Qualität machen möchte, wenn man vielleicht wissen will, wie man schneidet, wie man Fragen stellt, zum Beispiel für so ein Gespräch, dann braucht man auch Hilfe und Unterstützung und dann kann man es auch irgendwann selbst. Und das sind Orte, wo Bürgermedien unglaublich wichtig sind. Und zwar übrigens nicht nur für junge Menschen, sondern auch immer mehr auch für die Eltern, die Mittelalten, aber auch für die Senioren und Senioren. Ich bin der Meinung, das ist unverzichtbar und ich bin auch sicher, dass wir am Ende um Qualität natürlich dann auch, was ja auch eine Frage war, um Qualität herzustellen, dass wir auch Kriterienkataloge noch stärker haben werden für Medienbildung. Und das haben ja auch die Bürgerradios angestoßen und die Bürgermedien bei uns im Freistaat zum Beispiel und haben Kriterienkataloge entwickelt. Also ich bin ganz sicher, wir werden mit den Bürgermedien Medienkompetenz in die Fläche tragen können. Das können Schulen auch noch bei jungen Menschen. Ich bin immer der Meinung, auch immer noch mehr bei Eltern und Elternabenden und natürlich auch andere Institutionen, gerade für die Senioren und Senioren. Aber sie sind breiter Ort von jung bis alt.
Wie ist Ihre Erfahrung auch in Thüringen mit den Bürgersendern oder überhaupt bundesweit? Wo kann noch zugelegt werden, was Medienkompetenzvermittlung betrifft? Was muss verstärkt werden?
Wir haben 2014 ein Landesmediengesetz bekommen. Wir haben da auch Vorschläge gemacht, in dem steht ganz klar drin, gesetzlich sogar drin, ihr Bürgermedien habt Medienbildung zu machen. Ich weiß noch, die Diskussion damals war doch ambivalent. Natürlich ist jeder für Medienbildung, aber die Bürgermedien haben gesagt, unter anderem, wir haben doch schon so viel zu tun. Und es ist wirklich, muss das jetzt als gesetzliche Aufgabe mit uns quasi noch als Rucksack auf den Rücken geschnallt werden. Heute, 10, 12 Jahre später, sind sie sehr glücklich darüber, weil sie erstens, die Bedeutung ist gewachsen, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen rausgearbeitet, aber sie wissen und merken, sie können mit dieser gesetzlichen Aufgabe dann auch entsprechend auf die Akteure zugehen vor Ort, auf Schulen, auf Seniorenhäuser, auf Jugendhäuser und können dann auch ganz anders Zugang zu sich selbst organisieren und damit auch Nachwuchs und aber auch älteren Menschen Platz geben, wo sie sich vernetzen können, aber auch ihre Themen geben können. Also ich glaube schon, dass da das Richtige gemacht worden ist. Das große Problem, das muss ich ehrlich sagen, ist die Finanzierung. Ich persönlich verstehe nicht, dass die Länder, die den Rundfunkbeitrag momentan sehr kritisch bewerten, mit Blick darauf, dass sie von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mehr Reformen verlangen, aber dass sie nicht sehen, dass durch diese 1,89% des Rundfunkbeitrags, das ist ja eigentlich von dem, was die Medienanstalten bekommen und was wir ein gutes Stück auch weitergeben an Bürgersender, dass wir mit diesen 1,89%, das ist ungefähr so viel, wie wenn das ganze Jahr über bezahlt wird, vom dritten Weihnachtstag bis zum Silvester. Das ist das Geld, was die Medienanstalten für ihre Aufsicht kriegen, für ihre Medienkompetenzarbeit nicht selten, aber auch für Bürgermedien. Also, und diese Mittel sind natürlich in dem Moment, wo dieser Rundfunkbeitrag gleich bleibt, die Kosten aber steigen, faktisch immer weniger. Und hier muss man schauen und überlegen, was man machen kann. Bei uns in Thüringen haben wir zumindest auch mit gewissen Mitteln Aktionspläne mit der Landesregierung zusammen noch für die Medienbildungsarbeit und andere Arbeit der Bürgermedien hinbekommen, aber das reicht nicht aus.
Das ist die Förderung, die unbedingt notwendig ist. Wir sind ja gemeinnützig unterwegs. Und ja, aber bleiben vielleicht mal so generell nochmal Ihre Sicht. Bleiben Bürgermedien, wir sprachen eben von bewegter Medienlandschaft und das wird sich nicht viel ändern von dem Übergang immer mehr zu Social Media. Wir haben zurückgehenden Lokaljournalismus und, also viele, viele Trends und Veränderungen in der Medienwelt. Aber bleiben Bürgermedien aus Ihrer Sicht feste Säule in unserem Mediensystem, in unserem Rundfunksystem? Wenn ja, warum?
Ja, absolut. Also völlig d'accord, Bürgermedien sind und bleiben eine feste Säule. Ich bin da ganz sicher. Vor 15, 20 Jahren gab es eine intensive Debatte, die dauerte vielleicht so 3-4 Jahre. Das Internet ist aufgekommen, die Social-Media-Welt ist entstanden. Man hat mal riesig euphorisch, hat noch nicht gemerkt, was da auch teilweise an Manipulationen und anderen Dingen, Desinformation auf uns einbricht. Aber da gab es nicht wenige, die gesagt haben, das ist das Ende der Bürgermedien. Ihr könnt jetzt zumachen, schließt diese ganzen Häuser zu, das Geld kann man anders verwenden. Und die Bürgermedien haben sich im Gegenteil aufgemacht, haben die sozialen Netzwerke erkundet, sind dort natürlich auch aktiv, aber haben weiterhin Qualität gegeben und haben Menschen gesucht und gefunden, die mit ihnen zusammen Inhalte von vor Ort oder Inhalte, die wichtig sind, auch weitergeben. Deswegen, ich glaube im Gegenteil, sie werden und bleiben wichtig und werden wichtiger werden, gerade in Zeiten, wo wir von Desinformation, von Hassrede, ich will das Internet nicht schlecht reden, deswegen bin ich ein bisschen jetzt auch vorsichtig, aber das sind schon Dinge, negative Auswüchse, die eben dazu führen, dass man auch Gegeneffekte schaffen muss. Und das können zum Beispiel Bürgermedien bilden. Sie schaffen eine lokale Öffentlichkeit. Gerade das Lokale wird immer wichtiger. Haben wir gerade auch eine große Studie, die diese Woche größer veröffentlicht wird in Berlin gemacht, wo nochmal deutlich gemacht worden ist, wie wichtig die Arbeit der lokalen Rundfunkakteure, auch der Zeitungen ist. Also sie fördern als Bürgermedien den Diskurs. Sie sind Netzwerke und bringen Menschen zusammen. Das ist unglaublich wichtig. Ja, sie sind, ich will es schon sagen, wird auch nicht selten so genannt, sie sind meines Erachtens eben auch eine Demokratiereserve. Sie sind auch wichtig und notwendig für unsere funktionierende Demokratie vor Ort.
Daran anknüpfend, als Bundesverband Bürgermedien stehen wir ja für den Dreiklang von regelmäßigem Sendebetrieb, medialer Teilhabe, Sie haben es eben betont, und eben auch Kompetenzvermittlung, haben wir vorhin schon ausführlich behandelt. Aber wie unerlässlich sehen Sie diesen Dreiklang auch künftig, weil es ja auch in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Entwicklungen gibt?
Also ich halte diesen Dreiklang für Ihr USP, für Ihr Unique Selling Point, für Ihr Alleinstellungsmerkmal. Dass man einerseits senden kann, und das ist nochmal, Entschuldigung, was ganz anderes, ob ich irgendwo ins Internet oder vielleicht mit WhatsApp mit meinen ganzen Freunden ein Video schicke, oder ob ich eben, ich sag mal, ins Kabelnetz oder in YouTube auf eine Gemeinschaft von ganz vielen Menschen eine Öffentlichkeitswirkung schaffe mit meinen Dingen, die ich machen will. Das ist, also diese Unterschiede sind noch immer noch sehr, sehr groß. Es gibt ganz wenige, die machen mit 1, 2, 3 Tricks bei TikTok, vielleicht mit viel Glück sogar, mit über Algorithmen dann vielleicht noch eine große Zahl von Klicks, aber das ist eher die Ausnahme. Und deswegen, sie senden, die mediale Teilhabe haben wir besprochen, ist enorm wichtig, weil Menschen, die hier rauskommen aus den Bürgersendern, kommen schlauer raus, medienkompetenter raus, und diese Kompetenzvermittlung ist enorm wichtig, dass sie eben mit Qualität und wirkungsvoll gemacht wird. Ich glaube, diese drei Säulen, ich glaube, die stützen sich gegenseitig und sie sind damit als Bürgermedien schon ein einzigartiger Ort von Demokratie und Medienbildung.
KI, nochmal das Stichwort. Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Ist ja auch für Medien schon ein Thema, großes Thema der Stunde. Ist es Chance oder Risiko oder beides? Welchen Stellenwert hat KI medial für Sie?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt 60 Jahre ungefähr und habe mit 20 erlebt, das Aufkommen des Internet und mit roundabout 40 das Social Media, die Social Media Welt. Und erlebe jetzt eben wieder 20 Jahre später diese KI-Welt und muss schon sagen, das ist eine, ich empfinde eine solche Kraft und Gewalt oder Bewegung mit dieser KI, dass ich da wieder fasziniert davor stehe und mit großer Freude, Interesse, aber auch mit Vorsicht und Respekt diese neuen Welten auch betrachte, aber auch ganz stark nutze. Deswegen, KI ist beides. Es ist Chance und Risiko. Das würde man auch fürs Internet sagen und für Social Media sagen. Chance und Risiko. Und wir müssen eben lernen, diese Dualität zu gestalten. Und die Chance ist zum Beispiel die journalistische Arbeit. Wenn Sie als Bürgersender oder selbst ich benutze den ganzen Tag über KI. Für Recherche, für Datenanalyse, für Transkription. Ich mache mir, wenn ich ein Thema habe, natürlich könnte ich einen Kollegen bei mir aus der Landesmedienanstalt bei einem Gespräch, das ich habe, mit einem Vertreterin, Vertreter, lasse ich mir ein Exposé machen, könnte ich machen lassen. Mittlerweile mache ich das in der Regel über KI, schau mir es durch, ist es nachvollziehbar, sind die Dinge, die Recherchen, die Themen, die aufgeführt worden sind und so weiter, die aktuellen Fragen, sind das die, die ich auch kenne? Und dann gebe ich in der Regel das der Mitarbeiterin, der Mitarbeiter und sage, schau noch mal drüber, du bist ja da fachlich noch viel näher dran. Damit haben wir beide, ich sage mal, das Ganze auf ein Zehntel reduziert, nur als ein Beispiel. Also mal, Ressourcen werden enorm freigesetzt durch KI.
Effizienter.
Extrem effizienter. Mhm. Aber natürlich muss man auch sehen, das sind auch Riesenrisiken. KI-gestützte Desinformationskampagnen, die zerstören wie Lochfraß das Vertrauen in unsere Mediengesellschaft oder in unsere Institutionen insgesamt. Es entsteht eine Voreingenommenheit. Das ist eine solche Flut an manipulativen Inhalten. Wir haben, ich glaube schon, jetzt das, was dazu zu kommen wird, noch gar nicht erfasst. Ob das überhaupt noch wahr ist oder nicht, was da gerade auf uns zuschwappt. Ob der Mensch, den wir im Netz sehen, überhaupt noch wirklich der Mensch ist oder ob das nicht eine virtuelle Puppe ist, die aber unglaublich echt aussieht. Die Stimme, die irgendwas sagt, stimmt es oder nicht? Ich bin zum Beispiel bei Fraunhofer in einem Kuratorium, wo genau diese forensische Stimmanalyse gemacht werden. Der sagt, das ist eine der großen Aufgaben der neuen Zeit. Ich muss wahrscheinlich mit Siegeln arbeiten, ein großes anderes Thema. Aber Sie merken, da müssen wir smarte Regulierung, gibt es auch Vorschläge der Medienanstalten, bekommen, die dann am Schluss Innovation eben ermöglicht, aber auch Grenzen setzt. Und die am Schluss auch, das ist auch eine Frage, an der ich auch so ein bisschen knabbere, ob man stärkere Transparenzpflichten braucht für KI-Inhalte oder nicht. Weil natürlich, Sie würden auch nie irgendwo in einen Brief schreiben oder in eine Rede oder wo auch immer, oder ein öffentliches, habe ich auch mit Google recherchiert. Und bei mir ist es schon so, in wenigen Jahren werden wir wahrscheinlich alle mit Assistenten und anderen Leuten, also virtuellen Leuten, Recherche machen. Und wir können nicht überall draufschreiben mit KI. Also wir brauchen Kennzeichnung vielleicht, stärkere Transparenz. KI ist beides, Chancen und Risiken.
Mit KI, wie Sie es eben sagten, daran hängt ja dann auch das Thema Glaubwürdigkeit der Medien. Als Medium ist man schon bestrebt, glaubwürdig hier rüber zu kommen. Ich will nicht sagen, hier und da haben wir schon eine Glaubwürdigkeitskrise, auch für die Medien in der Medienlandschaft. Aber wenn das dann von KI überschattet wird, macht es das Thema Glaubwürdigkeit nicht besser.
In Duisburg gibt es einen lokalen Fernsehsender, gibt auch in Sachsen einen, die zum Beispiel jetzt schon mit Avataren arbeiten, wo dann ein Avatar, also ein digitaler Herr Baerbock, da sitzen würde und würde in die Kamera Dinge erzählen. Ich finde, da ist eine Grenze, wo man dann auch das benennen muss und muss es auch dann klar machen. Es gibt natürlich aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Verkehrsdurchsagen im Radio höre, nachts, wenn ich Auto fahre, ist es mir doch am Ende wirklich egal, ob das eine Stimme ist von einem Menschen, der leider bis nachts um drei noch arbeiten muss, oder ob das eine KI-generierte Stimme ist. Mir wäre es auch schon lieb, wenn das irgendwie erklärt wird, aber da sind vielleicht auch Grenzen. Sie merken, Sie haben völlig recht. Am Ende muss uns nur eins klar sein. Es gibt nicht wenige Systeme in der Welt, die auf Demokratien sehr kritisch schauen, weil wir hier frei, unabhängig, vielleicht auch ein bisschen komplizierter und nicht ganz so einfach unser Geschehen organisieren. Aber es ist, glaube ich, der größtmögliche Benefit und Freiheit, die überhaupt eine Gesellschaft ermöglichen kann. Und wenn diese Akteure, es gibt auch andere, die wollen nur unser Geld, aber wenn diese Akteure, wenn es ihnen gelingt, dass wir am Ende mit KI oder mittels KI desinformiert werden, manipuliert werden, eingeschüchtert werden, am Schluss vielleicht sogar dazu gebracht werden, kein Vertrauen mehr zu haben in Staat und anderes, dann jubeln die. Und am Ende ist das vielleicht sogar das, hat mir mal jemand gesagt, ich habe es gelesen, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz hin, da ging es um Russland und da hieß es, das ist das, was am Schluss man erreichen will, dass die Menschen nicht mehr wissen, was stimmt. Und wenn sie nicht mehr wissen, was stimmt, sich einfach abwenden und sagen, dann macht ihr euren Kram doch allein. Und dann können die auch ihren Kram allein machen. Und wir wollen aber gerade, und das ist auch das Beispiel für Bürgermedien, partizipieren, teilhaben, kritisch nachfragen, eigene Dinge einbringen. Und deswegen sind wir gerne mit KI, aber auch bewusst mit den Gefahren, die dabei sind, in dieser Welt und sollten auch ein gutes Stück Medienkompetenz vermitteln.
Ja, vielleicht Noch ein paar Hinweise, Ihre Sicht auf uns Bürgermedien, zur KI noch mal zuletzt gefragt. Wir haben auch als Bundesverband eine Workshop-Reihe dazu gestartet. Und das Echo, sage ich mal, war von ja, noch zurückhaltend bis begeistert und vorangehend, also das ganze Spektrum, was man wahrscheinlich überall in der Gesellschaft beobachten kann. Was aber geben Sie uns noch mal konkret für den Umgang mit KI bei Bürgermedien mit auf den Weg?
Ich bin kein Techniker und bin auch niemand, der jetzt den Anspruch erhebt, sich mit KI super, super gut auszukennen. Ich weiß nur, dass ich auch aus diesen Erfahrungen ganz früh das Netz, das Internet kennenlerne. Und ich habe genug Menschen gesehen, die sich da immer ein Stück abgewandt haben damals und heute sich immer noch schwer tun, Netz zu verstehen. Ich habe Social Media ausprobiert, gemacht, wo Leute und auch wir als Medienanstalt waren, glaube ich, die zweite Einrichtung in Thüringen, die überhaupt in Facebook damals war. Und es gab viele, die mir gesagt haben, auch aus dem Haus, lass es, das ist hochgefährlich, der Datenschutz wird dir nicht den Kopf kürzer machen. Wir haben aufgepasst, wir haben auch Dinge gemacht und darauf auch aufbezogen. Und das Gleiche gilt jetzt für KI. Wir haben sehr früh, schon vor zweieinhalb Jahren in der Landesmedienanstalt mit ChatGPT angefangen zu arbeiten, haben Kurse gemacht, haben weitergebildet, haben Menschen von außerhalb geholt, bis heute ist das so, und über diese Themen KI informiert. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen, als Bürgermedien, als Bundesverband oder als Person, wenn Sie nicht so ohnehin da schon sehr aktiv sind, seien Sie neugierig, bleiben Sie kritisch, seien Sie neugierig, scheuen Sie sich überhaupt nicht das Ausprobieren. Machen Sie ganz viel, nutzen Sie KI als Werkzeug, nutzen Sie es, um automatisch was zu transkribieren oder um, das habe ich auch schon, mache ich gerne, wenn ich irgendwelche Vorträge halte, dann lasse ich über Suno.ai ein Lied machen über diese Gruppe und dann läuft das Lied am Schluss. Oder mit Text-KI kann man ganz viel in Social Media machen. Man muss nicht das übertreiben, man muss nicht jede Rede mit Social Media machen, aber man kann sich Ideen sammeln. Und was ich auch gerne mache, dass man zum Beispiel auch mit Stimme wirklich. Mittlerweile sind die Stimmen, gerade bei ChatGPT 5 oder bei Gemini, sind so echt geworden, dass man wirklich in einem Gespräch zu sein scheint und damit auch einen Sparringspartner hat. Oder also den Bürgermedien kann ich auch empfehlen, holt euch, viele wissen ja so grob, für wen sie arbeiten. Ich weiß nicht, zum Beispiel die AV38 sagt jetzt, da ist jetzt, keine Ahnung, der 60-jährige Heinz Meier, der, also den es nicht gibt, aber als Figur, als Persona nennt man das, der bei VW gearbeitet hat oder noch arbeitet und sich für die Dinge interessiert. Und da gibt es aber dann auch noch die 45-jährige Anna Müller, die ist in der Stadtverwaltung und die interessiert sich für das und das. Und man kann zum Beispiel dann, wenn man Themen hat, kann man sich die zwei Personen als Avatare, das ist eine Fingerübung, ganz schnell geht das, basteln und sagen, Erna, Heinz, was interessiert euch an dem Thema, mal überlegen, barbusiges Schwimmen gehen für Frauen im Schwimmbad? Das war mal so ein Thema vor ein, zwei Jahren. Und dann sagt Ihnen wahrscheinlich der Heinz sagt vielleicht, interessantes Thema, warum soll man das nicht erlauben? Und Erna sagt vielleicht, naja, muss das sein bei den Kindern und wie auch immer. Und man kann vielleicht ganz differenziert Themen aufgreifen. Also nur als ein Beispiel. Also deswegen ausprobieren und weiterhin aber vor allem auch unabhängig von KI menschliche Nähe schaffen, Authentizität haben, wirklich empathische Interviews zu machen. Das ist, glaube ich, auch das A und O von Bürgermedien.
Unsere Medienlandschaft bewegt sich weiter. Was ist Ihre Prognose? Was wird diese Medienwelt außer KI in der Zukunft revolutionieren? Und vor allen Dingen, wie muss ich, um auf unser Thema zurückzukommen, die Vermittlung von Medienkompetenz, Medienpädagogik darauf einstellen?
Also ich glaube schon, dass Medienpädagogik ohne Ausprobieren und ohne auch genau diese Dinge, die ich gerade so beschrieben habe, Lieder machen, Texte machen, Podcasts machen, auch damit vielleicht Menschen erreichen können, junge Menschen abholen, die dann irgendwie in TikTok verändern wollen, aber ältere Menschen auch dazu in die Lage versetzen, zu recherchieren, wenn sie über ihren Arbeitsplatz von früher berichten wollen, unter dem Netz Dinge suchen wollen, die KI nutzen. Also wirklich das zusammen an den Tisch holen und dann ausprobieren und machen und immer wieder sagen, da sind Grenzen, da müsst ihr aufpassen.
Gehen wir mal auf die internationale Ebene. Wo stehen wir in Deutschland bei der Vermittlung von Medienkompetenz da? Wie ist die Qualität unserer Medienkompetenz im internationalen Vergleich? Was kriegen Sie da mit? Gibt es Analysen?
Also ich glaube, Deutschland steht mit seinem dualen Rundfunksystem, also öffentlich-rechtlich und privat, und seinen föderal organisierten Medienaufsichtsbehörden und natürlich auch der dritten Säule, die Bürgermedien verkörpern und die freien Radios, steht da sehr gut da. Wir haben, und das ist, finde ich, in diesen Zeiten, ich komme jetzt gleich auf Trump und von der Leyen, wir haben mit der Staatsferne so ein großes und wichtiges Gut, das aus der Verfassung gelesen wird, Staatsferne der Medien. Da kann kein Staat kommen und sagen, ich mache jetzt auch mal Medien. Ich habe Geld ohne Ende und dann ist Thomas Gottschalk bei dem oder wer auch immer oder Günther Jauch und kriegt noch eine Million mehr und erzählt uns irgendwas vom Pferd. Nein, Staatsferne der Medien heißt eben, die Medien sind unabhängig, sie sind Vereine, sie sind eigene Rechtspersönlichkeiten wie die Körperschaften und Anstalten des Rechts. Und das geht es in anderen Ländern nur teilweise so. Und wir kriegen gerade mit, dass auf europäischer Ebene ein ganz großer Kampf tobt. Präsident Trump verwehrt sich dagegen, dass die US-amerikanischen großen Plattformen mit Regeln, die die Europäer gefunden haben, Digital Services Act ist zum Beispiel ein Beispiel, Digital Market Act, wird jetzt gar nicht so sehr ausführen, dass man diesen Plattformen, Meta, also Facebook, Insta und so weiter, aber auch Google und dass man denen jetzt irgendwelche Vorschriften macht, Bußgeld gibt und sagt, wenn ihr das macht, Freunde, dann kriegt ihr noch mehr Zölle drauf. Und da hoffe ich nur, obwohl wir keine Staatsferne haben, nämlich diese Entscheidung trifft Frau von der Leyen oder welche Kommissare auch immer in ihren Kämmerlein, wenn sie abwägen müssen zwischen einer unabhängigen Aufsicht, zwischen Medien, die auch nicht in der Lage sein dürfen, am Ende staatlich beeinflussbar zu sein. Wenn sie am Schluss sagen, na gut, dann machen wir, sind wir nicht so streng. Also wir wollen, als Medienanstalten sind wir das, wir wollen und sind staatlich, staatsfern, unabhängig agieren. Sie als Bürgermedium, auch die großen Fernsehsender, die landesweiten Radiosender sind unabhängig und sollen es bleiben. Und am Schluss geht uns das, glaube ich, als in Deutschland enorm, tut uns das gut. Und es sind ja auch nicht die Erfahrungen aus der Nazi- und Diktaturzeit. Aber wir haben in den skandinavischen Ländern, um die Frage noch weiter zu beantworten, viele Beispiele für Medienbildung, die sehr konsequent in die Fläche getrieben wird. Da wird teilweise in den Bibliotheken können ältere Menschen, jüngere Menschen hingehen, zum Beispiel informiert werden über Medienkompetenz, Desinformation. Das finde ich schon toll. Da ist verankert auch stärker noch Medienbildung in den Lehrplänen. Das machen wir jetzt gerade erst in Thüringen. Haben wir zum Beispiel jetzt ein Fach eingeführt, Medienbildung und Informatik, aber das nur am Rande. Und europäisch gesehen, ich habe es ja kurz erwähnt, bin ich ganz happy, dass wir Regelungen haben wie den Digital Services Act und andere, die einen starken rechtlichen Rahmen bilden. Aber da hoffe ich, dass am Schluss der Druck, der von außen kommt, auch auf die Richter zum Beispiel, wenn es um irgendwelche Gerichtsverfahren gegen Google ganz aktuell geht, dass der Druck nicht dazu führt, dass man einbricht, sondern dass man eben dann am Schluss sagt, wir müssen dieses staatsferne und unabhängige und regulierte Mediensystem auch erhalten, sonst sind wir am Schluss nur noch ja, die Kunden von amerikanischen globalen Unternehmen.
Aber müssen wir da nicht auch zunehmend, hat Europa eventuell auch verpasst, eigene Plattformen dagegen setzen? Wir wissen ja, dass 70% der Nutzer in Europa amerikanische Plattformen benutzen. Wir hatten auch in den 90ern mit StudiVZ sicher gute Anfänge. Diese Anfänge verschwanden dann wieder. Aber müssen wir da nicht auch, was Plattformen angeht, dagegen setzen, anstatt nur an Regulierung und Gegenmaßnahmen auf rechtlichem Gebiet zu denken?
Ja. Sind Sie zu Threema gewechselt? Sind Sie gegangen bei WhatsApp in andere, zu Signal zum Beispiel? Macht man das am Ende? Der Mensch ist, wie der Mensch ist. Und das ist das Schlimme zugleich. Wir haben unglaublich große, weltweit mittlerweile, sehr clever agierende Plattformen. Und dagegen etwas zu stellen, das ist ungefähr so, wie wenn Tesla gegen VW anstinken will. Und es klappt auch nicht so super gut. Die sind vielleicht ein bisschen reicher momentan vom Börsenwert, aber wenn wir beide uns entscheiden müssen, dann würden wir zumindest zweimal hingucken, bevor wir das amerikanische Auto wählen. Ich will nur sagen, die sind cleverer, weil sie früh waren. Und wer früh ist, kann auch natürlich Neues dazu kaufen und werden im Zweifel, da bin ich ganz sicher, alles tun, damit wir ihre Kunden, in Anführungszeichen, ihre Gratiskunden, weil wir zahlen ja mit den Daten, ihre Gratiskunden bleiben. Und Sie haben völlig recht. Natürlich bräuchte es und musste es europäische Alternativen geben. Und es wäre gut, wenn man das anbieten würde. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr teuer werden am Ende, aber ist es notwendig. Es gibt da verschiedene Ansätze, Gaia X und diverse, auch jetzt öffentlich-rechtliche Anstalten wollen Plattformen bieten. Ich würde das auch unterstützen, halt auch viel davon, dass man dort auch gute Inhalte findet. Aber am Ende, glaube ich, sind wir da schon ein gut Stück weiter, als wir es uns leider wünschen würden. Und vielleicht ist sowas am Schluss für manche Gruppen wie Arte. Man geht da hin und weiß, da findet man Qualität oder auch TV38 oder andere Sachen. Aber wir wissen, dass sehr viele eben abends dann einfach nur RTL anschalten oder was auch immer.
Ja. Das alles hat ja auch mit Kommunikationskultur zu tun. Sie sind auch Kuratoriumsvorsitzender der Gesellschaft für Kommunikationskultur und Medienpädagogik oder umgedreht Medienpädagogik und Kommunikationskultur, GMK. Ja, kurz, diese Kultur spielt ja unbedingt mit rein, wenn man Medienkompetenz vermittelt.
Absolut. Also ich bin da auch sehr stolz darauf, dass ich diese Aufgabe und dass ich für diese Aufgabe ausgesucht und gewählt worden bin. Die Gesellschaft für Medienkompetenz und Kommunikationskultur hat am Ende wirklich ein Gesamtschau von diesen ganzen Fragen, die wir gerade besprochen haben, in sich mit ganz vielen Praktikern, Wissenschaftlern und Menschen, die in diesem Bereich Verantwortung tragen. Und in dem Kuratorium haben wir ganz bewusst aber auch Akteure mit dabei, zum Beispiel ganz spannende Leute von Google oder von Medienunternehmen, aber natürlich auch aus dem Bereich der Aufsicht und der Wissenschaft, sodass wir dort sehr spannende Diskussionen haben. Und ich freue mich immer, wenn wir da auch zusammenkommen und vielleicht so ein Stück auch wirken können in die GMK hinein.
Schauen wir auf Ihre persönliche Mediennutzung, Herr Fasko. Medien nutzen Sie ja schon länger. Sie haben quasi viele, viele Etappen, Meilensteine erlebt. Was aber waren für Sie persönlich die prägenden Momente in Ihrem doch schon etwas längeren Leben von analog bis digital? Was ist hängen geblieben? Was haben Sie nicht vergessen bis heute?
Ich war mal mit einem Freund 1988. Kurz nochmal am ersten juristischen Staatsexamen ins Auto gesprungen und wir sind 3 Wochen in den damaligen Ostblock gefahren. Und ohne es jetzt zu sehr auszuführen, DDR, Polen, auch Tschechien, sehr, 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 sehr spannend. Ich war, als wir über die Brücke damals Richtung Wien fuhren, waren wir beide unglaublich erleichtert, hatten einen Druck in uns aufgebaut, gemerkt, vielleicht war das die Unfreiheit, die wir gespürt haben, sei dahingestellt. Wir waren voll dieser Geschichten und ich war zurück, damals in Mainz gelebt, und suchte dann verzweifelt, hatte damals als Student, oder es hatte man keine Schreibmaschine, Computer gab es noch gar nicht, und ich suchte eine elektrische Schreibmaschine und habe dann wirklich diese Geschichten, diese 10 Seiten, habe ich dann vollgetippt mit diesen Geschichten. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, auch das rauszulassen, aber wenn man auch, wie wichtig es ist, auch so etwas Dritten, ich habe das dann meinen Eltern, meinen Freunden geschenkt, letztens gerade wiedergefunden, und wie wichtig es ist, diese Geschichten auch zu Papier oder in andere Formate zu bringen und damit auch zu kommunizieren. Und bis heute, wenn wir uns sehen, mein Freund und ich, erzählen wir von diesen 3 Wochen, man kriegt richtig Gänsehaut, weil es uns wirklich sehr berührt hat, vielleicht sogar ein gut Stück unseren Lebensweg. Vielleicht wäre ich gar nicht in Erfurt, wenn ich nicht auch diese Dinge miterlebt hätte. Und das ist vielleicht prägend, neben dem, dass ich halt morgens immer, wie ich es vorhin geschrieben habe, das prägt vielleicht auch mich informieren möchte, ganz viel Zeitung lese, aber auch immer wieder mich selbst hinterfrage, nicht, dass ich veräppelt werde und natürlich auch in sozialen Netzwerken mich bewege. Das ist schon auch für mich ein Teil des Lebens, ein Teil des Tages, der beginnt morgens immer sehr spannend, finde ich.
Ja, lieber Jochen Fasko, das war spannend. Voller Infos und Impulse. Sie wollen noch was hinzufügen?
Genau, ja. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe letztens diesen, vielleicht ist es auch eine Idee für Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, letztens diese 10 Seiten wiedergefunden von dieser Reise 1988. Ja. Es gibt jetzt eine neue KI, die heißt Notebook LM von Google. Und man kann zum Beispiel, habe ich jetzt gemacht, dann, ich habe schon ein paar Mal jetzt gemacht, man kann die reinwerfen und dann entsteht aus diesen, ich habe die als PDF umgewandelt, natürlich mittlerweile, virtuell reinwerfen in diese KI, in diese App. Und dann entsteht daraus das, was wir gerade gemacht haben. Ein virtueller Podcast von 2 Menschen, die sich über genau diese Reise, das war wirklich gruselig, als ich es zum ersten Mal gehört habe, aber mit Bezügen zur Friedlichen Revolution ein Jahr später, was ich ja damals noch nicht reinschreiben konnte, und Bezüge zu heute diskutieren. Und mein Freund und ich haben beide diese 20, 25 Minuten nahezu atemlos zugehört, wie zwei virtuelle Menschen sich über ein Thema unterhalten, das wir gut kannten. Und es war sehr, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, eben auch ein Mittel, wie man KI nutzen kann. Manche Menschen lesen lieber, manche gucken lieber oder haben am Handy lieber Bilder. Und Dritte hören besser und gerne. Und das kann man auch gut nutzen. Fällt mir nur gerade ein, also auch genau das, was wir jetzt machen, analog, vielleicht ein guter Abschluss, gibt es auch mittlerweile virtuell.
Ja, das werden wir weiter ausprobieren. Klingt unheimlich spannend. Natürlich werden wir das auch in den Bürgermedien mal, vielleicht einen extra Workshop untersuchen.
Mache ich auch gerne.
Ja, lieber Jochen Fasko, das war wirklich erhellend, spannend, voller Impulse, voller Informationen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren zum Thema Medienkompetenz hauptsächlich und vor allen Dingen, wie wir sie vermitteln, diese Medienkompetenz. Das war, denke ich, ganz hell und hilfreich in die Zukunft auch geschaut. Vielen Dank fürs Hiersein.
Danke, Herr Fettel.
Ja, das war's für heute im Bürgermedien-Podcast. Euch allen danke fürs Dabeisein. Gebt gern Feedback über unsere bekannten Kontakte beim Bundesverband Bürgermedien. Wir sehen uns und hören uns und das auch zu laufenden Projekten, die wir haben. Zum Beispiel das Projekt Bürgermedien und lokale Nachhaltigkeit. Alle Infos dazu gibt es natürlich auf unserer BVBM-Website. Bis dahin, macht's gut.
Das war der Bürgermedien-Podcast, eine Initiative des Bundesverbands Bürgermedien, die Interessenvertretung der Bürgermedien in Deutschland.
Sie hörten eine Folge des Bürgermedien-Podcasts Die dritte Säule. Zu Gast war Jochen Fasko, der Vorsitzende der Thüringer Landesmedienanstalt. Das Interview führte Fred Baerbock, der Vorsitzende des Bundesverbands Bürgermedien. Der Bürgermedien-Podcast Die dritte Säule ist eine Produktion des Bundesverbands Bürgermedien. Wir danken für diese Gemeinschaftsproduktion den Sendern H1 in Hannover, TV38 in Wolfsburg und dem OK Merseburg-Querfurt in Sachsen-Anhalt. Weitere Folgen und Informationen zum Bundesverband Bürgermedien finden Sie auf bvbm.eu.